Herzlich willkommen zur 9. Folge von Code of Sea, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezeder, ich bin Compliance Officer, Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. So, seit nunmehr 8 Folgen reden wir über Herausforderungen und Chancen von Compliance, meistens immer so ein bisschen im rechtlichen Eck. Heute reden wir über was anderes. In den letzten Folgen haben wir ja gelernt, dass bei Compliance der Mensch im Zentrum steht, dass der Fokus ganz stark auf dem Menschen liegt. Und darum sprechen wir heute über einen Menschen, über einen ganz besonderen Menschen, nämlich den Compliance Officer. Und nicht darüber, was er fachlich kennen muss oder können muss, sondern wir reden heute über die Persönlichkeitsstruktur eines Compliance Officers. Und wenn wir über Persönlichkeit und in weiterer Folge vielleicht auch ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dann machen wir das wie gehabt mit einem Experten. Heute machen wir das mit einer Expertin. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich eine Person bei mir im Studio habe, die eine der erfolgreichsten Podcasterinnen in Österreich ist, eine der erfolgreichsten Keynote-Speakerinnen in Österreich ist, die mit Mutpropaganda nicht nur eine Marke, sondern eine Lebenseinstellung geschaffen hat. Sie ist Autorin, sie ist Coachin, sie ist Trainerin, sie ist Mentorin, Vorbild für ganz, ganz viele Menschen, auch für mich. Und insbesondere ist sie aber meine Freundin. Herzlich willkommen, Leslie Jäger. Es ist wunderschön, dass du da bist. Danke, herzlich willkommen.
Wow, was ist das für eine Einleitung, lieber Martin. Es ehrt mich so unglaublich, dass ich heute in diesem wunderbaren Podcast sein darf.
Herzlich willkommen. Es ist mir wirklich eine Ehre, es ist mir eine Freude. Wie du vorhin bei der Tür reingegangen bist, geht mir das Herz auf. Also für diejenigen, die Leslie Jäger nicht kennen, die sollten die Leslie Jäger kennenlernen. Sie ist ein Sonnenschein und sie ist seit geraumer Zeit bereits meine Freundin und eine Energiequelle und meine Mentorin, wenn es um das Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung geht. Liebe Leslie, so, du kennst ja den Podcast. Ja? Ich weiß ja, dass du diesen Podcast hörst. In diesem Podcast haben wir ein kleines wiederkehrendes Element und das ist der Mutmacher. Und dieser Mutmacher ist heute ein Prosecco. Eigentlich ist es ein Cuvée, aber es schmeckt wie ein Prosecco. Den haben wir uns natürlich gegönnt. Den gönnen wir uns auch weiterhin. Das machen wir, um den Gaumen ein bisschen zu befeuchten. Das machen wir aber insbesondere, um die Stimme ein bisschen zu lockern.
Ein bisschen zu ölen.
So, also Prost.
Ich muss da aufpassen.
Ja, wir müssen auch beide nur mit dem Auto fahren, drum.
Genau, nur ein Glas.
Nur ein Glas, genau.
Das ist ein Mutmacher.
Liebe Leslie, bevor wir einsteigen, habe ich ja noch eine kleine Aufgabe für dich. Oh, wow. Nachdem du den Podcast kennst und weißt mittlerweile, um was es bei der Compliance geht, um was es mir bei der Compliance geht, darf ich dich vorher noch ganz kurz zum Code of Sea Check-in einladen. Liebe Leslie, ich habe 2 Sätze vorbereitet für dich.
Ich habe ganz schwitzige Hände, ich sage es jetzt gleich.
Es ist keine Prüfungssituation. Ich habe 2 Sätze vorbereitet, die du mir bitte beendest. Der erste Satz für dich ist, wenn ich an Compliance denke, dann?
Dann denke ich insbesondere an die, lieber Martin.
Dankeschön. Also bitte für all jene, die jetzt an Compliance denken, denken Sie bitte an mich, das ist hervorragend.
Nein, ich denke auf alle Fälle an insbesondere eine gute Kultur in einem Unternehmen, das dazu dient, dass man Menschen, ihre Bedürfnisse, ihre Rechte wahrt und schützt. Ja, das ist das, was da bei mir gleich einfach auch klingelt. Nämlich also, was braucht es auch, dass man einen guten Rahmen schafft, dass sich alle Menschen in einem Unternehmen auch wohlfühlen können, intern, und auch, was braucht es im Umgang mit außen. Das ist das, was bei mir da sofort hochkommt.
Mhm. Das ist wunderbar. Also da eigentlich kommt man sagen, super, danke, du hast Compliance erklärt. Ganz großartig. Dann wird der zweite Satz nicht so schwierig sein. Über Compliance habe ich in der Zwischenzeit gelernt, dass
Compliance fällt und steht mit den Führungskräften in einem Unternehmen.
Mhm, völlig richtig. Vielen Dank. So, und es gibt noch eine zweite Aufgabe. Und zwar habe ich immer Entweder-Oder-Sätze für meine Gäste. Der erste Entweder-Oder-Satz. Liebe Leslie, Compliance. Entweder ein Wettbewerbsvorteil oder ein Hemmschuh?
Ein Vorteil.
Wunderbar. Und, so, das ist dann nämlich die perfekte Überleitung zu dem Thema, das wir heute haben. Der Compliance Officer. Entweder erfolgreich durch Fachwissen oder durch Social Skills.
Also das war jetzt ein aufgelegter Social Skills, ganz klar.
Ja, danke.
Obwohl es natürlich das Fachwissen auch braucht. Aber für mich ist der Compliance Officer ein Mensch, der Menschen verbindet, führt, Vorbild ist. Ja, und da kommen wir mal
Genau. Ja. Aber völlig richtig. Und ich bin natürlich sehr froh, dass du dich für die zweite Alternative entschieden hast. Weil wenn wir von Compliance Officern sprechen und wenn wir von Compliance sprechen, sprechen wir eigentlich immer von rechtlichen Angelegenheiten. Es gibt so ein bisschen dieses Vorurteil und auch diese Schublade, das muss man schon an dieser Stelle ganz offen sagen, dass Compliance durch Juristinnen und Juristen gemacht wird. Und jetzt bin ich an sich ein Vertreter der Gruppe, die sagt, für Compliance muss ich nicht zwingend ein Jurist oder eine Juristin sein. Ich merke im Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch mit Unternehmensführungen, die sagen, ich hätte aber gern einen Jurist oder Juristin in der Rolle eines Compliance Officers. Tatsächlich ist das fachliche Wissen nur die halbe Miete. Es geht ganz stark in der Compliance um die Persönlichkeit und es nutzt mir der beste Jurist nichts oder die beste Juristin, wenn die Persönlichkeit nicht darauf ausgerichtet ist, Compliance richtig im Unternehmen zu implementieren und voranzutreiben. Und darum ist das Thema, über das wir uns heute unterhalten, das Thema Persönlichkeit. Die Rolle der Mensch Compliance Officer, was macht ein Compliance Officer aus? Was macht oder wie kann ein Compliance Officer im Umgang mit anderen Menschen seine Potenziale oder ihre Potenziale entfalten? Da spielt mit die Körpersprache, die Einstellung, also Mindset, da spielt mit vielleicht auch der eine oder andere Glaubenssatz, nämlich auch vielleicht das Vorurteil, Compliance Officer sind konservativ, streng, also Glaubenssätze, die uns begleiten. Mit wem sollte ich sonst darüber reden, diese Dinge aufzubrechen, außer mit dir?
Ich freue mich riesig, dass du mich genau zu dem Thema einlässt, weil ich ja per se eine persönliche Erfahrung dazu habe. Also wer es nicht weiß, ja, also ich mache nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, ich war jahrelang im HR-Bereich tätig. Und wenn man da Compliance halt negativ besetzt oder halt nur juristisch besetzt, dann hat man genau das, was man nicht brauchen kann in einem Unternehmen, nämlich dass alle Menschen Compliance als was Böses sehen. Und als die, die kümmern, wenn es nicht läuft. Ja? Und da einen Beitrag zu leisten, einen hoffentlich wertvollen Beitrag, dass sich das ändern kann, dieses Bild, dass man das als was sieht, das auch großes Potenzial birgt für die Kultur miteinander und auch in der Art und Weise, wie wir Fehler angängen oder wie wir Dinge verbessern. Ja, da freue ich mich riesig. Ja, also voll schön.
Wunderbar, danke Leslie. Das ist ja tatsächlich ein richtiger Appell schon an dieser Stelle, ein Appell beim Thema Compliance den Mensch ins Zentrum zu stellen.
Na, ja, absolut.
Und auch am Mensch zu arbeiten. Das ist auch das, was wir machen. Ich sage immer, Compliance Officer sind auch Personalentwickler und Entwicklerinnen.
Von Menschen für Menschen.
Völlig richtig. So, dann komme ich tatsächlich zum Einstieg, würde ich jetzt einmal behaupten. Mhm. Und das, was du gesagt hast mit von Menschen, für Menschen, mit Menschen, bringt mich eigentlich zu der Trias in der Compliance, nämlich zu den drei Grundfunktionen der Compliance. Und ich glaube, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfacher ist, unserem Gespräch zu folgen und sich ein bisschen was mitzunehmen, wenn wir das einteilen in die drei Grundfunktionen der Compliance. Wir werden uns jetzt einmal unterhalten über die Prävention, also die Rolle und die Persönlichkeit eines Compliance Officers in der Prävention. Da geht es ganz stark um Schulungen. Wir werden uns unterhalten über das Thema Erkennen von Risiken, Fehlverhalten und auch über die Reaktion. Was machen wir denn dann damit? Wir fangen an bei der Prävention. Ja, der Compliance Officer, die Compliance Officerin hat eine ganz starke Aufgabe, Wissen zu transportieren, Kompetenzen aufzubauen und anderen Menschen helfen, Kompetenzen aufzubauen. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Brücken zu bauen, die es bis jetzt noch gar nicht gibt, aber auch in erster Linie über Risiken zu informieren und auch insbesondere über die Maßnahmen zur Risikominimierung zu informieren. Es geht in Wahrheit um Schulung, Training. Ich würde nur erweitern, es geht auch um Coaching und Mentoring. Und da stellt sich in erster Linie für mich die Frage, wenn ich den Compliance Officer nur in der Rolle des Juristen oder der Juristin sehe, kommt mir der Aspekt des Coachings, des Mentorings, des Entwickelns von Personen eigentlich viel zu kurz. Was brauche ich denn dafür oder welche Eigenschaften sollte ich mitbringen, welche Methoden gibt es denn vielleicht in der Prävention, in der Schulung, um Brücken bauen zu können zu Menschen, dass ich einen Zugang kriege zu Leid und dass ich Leid tatsächlich entwickeln kann.
Mhm. Da kann man jetzt ganz viel aufmachen. Ja? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, eine Liebe zum Menschen zu haben. Ja? Also wann immer es um Coaching geht, wann immer es um Mentoring geht, wann immer es um Brückenbauen geht, muss ich ein aufrichtiges Interesse an meinem Gegenüber haben. Und egal, mit was dieser Mensch daherkommt, ja, egal ob sie der jetzt ein Fehlverhalten geleistet hat oder nicht, oder ob ich den entwickeln möchte oder nicht. Wenn ich kein aufrichtiges Interesse habe, werde ich keine Brücke bauen und werde nicht emotional andocken, ja. Und nur dann, wenn es uns gelingt, emotional an einem anderen Menschen anzudocken, öffnet sich ja überhaupt erst dieses Lernfeld, diese Bereitschaft zu lernen. Es gibt zwar immer die, die von Haus aus wissbegierig sind, aber es macht halt einen Unterschied aus, ob ich etwas fühle in mir und eine Idee habe, warum es wichtig ist, dieses Verhalten zu praktizieren oder diese Vision zu haben oder am gleichen Strang zu ziehen, aber nicht aus einer Theorie heraus, sondern weil ich mich damit verbinde. Mhm. Und das kann ich halt nur, wenn ich wirklich quasi auf den anderen eingehe. Und da komme ich gleich zur nächsten Sache oder zur nächsten Fähigkeit, zur nächsten Kompetenz, zuhören. Jemand, der nicht zuhören kann, macht permanent Ego-Show. Mhm. Und wenn ich permanent im Ego bin, dann kriege ich gar nicht mit, was der andere braucht, um was es ihm geht. Dann werde ich nicht andocken, da werde ich auch kein Lernfeld aufmachen. Ja? Ganz oft, gerade bei so kritischen Momenten, geht es ja darum, kann der andere überhaupt diese Bereitschaft aufbringen, dass er sich auf mich einlässt? Mhm. Und ich sage da immer, Empathie ist keine Einbahnstraße, sondern wer verstanden werden will, muss vorher verstehen. Und dazu brauche ich das Zuhören. Und am Zuhören ist meiner Meinung nach das, was am meisten scheitert. Weil wir manchmal die Idee haben, dass wenn ich zuhöre, ich glaube, ich gebe dem anderen schon recht. Mhm. Aber wer nicht zuhören kann, ja, der schafft es nicht, die Brücke zu bauen. Und zuhören ist nicht gleich dem anderen recht geben. Ja. Mhm. Wer zuhört, hat noch nicht zugestimmt. Mhm. Aber wer zuhört, hat überhaupt die Möglichkeit, dass der andere eine Bereitschaft entwickelt, weil er sich als Mensch angenommen fühlt. Und diese menschliche Würde, die sich ist, ich nehme dich wahr, so wie du bist, mit allem drum und dran, ist für mich die Voraussetzung überhaupt, dass Coaching-Arbeit, Mentoring-Arbeit gelingen kann. Und vielleicht für die, die das noch nicht wissen, was ist für mich der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring? Mentoring ist, ich gebe eine Erfahrung weiter, ja, und ermögliche dem anderen eine Abkürzung. Ja, der darf von meinem Know-how, von meinen Erfahrungen, von meinen Learnings, von meinen Golden Nuggets lernen. Und das ist eine Abkürzung, die kann man nehmen oder auch nicht. Mhm. Ja? Coaching setzt Impulse für Wachstum, aber Mentoring ist, finde ich, noch eine Stufe darüber, weil da muss ich den anderen noch wertschätzen im Sinne von, wow, zu dem schaue ich auf. Also da, das geht für mich noch tiefer, ja, also in meiner Welt.
Mhm. Das ist, wenn ich dir da so zuhöre, ist das, ich finde da total viele Parallelen zu meiner Tätigkeit als Compliance Officer. Und es ist so wunderbar, das endlich einmal zu hören, dass es nicht nur die reine fachliche Erfahrung braucht und Expertise, sondern dass das, in Wahrheit sagst du, man muss Bock haben, mit Menschen zu arbeiten.
Absolut.
Und das ist eigentlich der Schlüssel. Jetzt ist leider, muss ich sagen, kommt ganz oft in der Compliance und auch in der rechtlichen Schulung, ja, es wird meistens die Abkürzung gemacht, dass man ein E-Learning nimmt. Wenn ich dir jetzt aber zuhöre, dann dieses mit dem, was du sagst und ich fühle es und ich höre es und ich stimme dir zu, dass man aktives Zuhören braucht, dass man das Einfühlvermögen braucht, auf Menschen zu spüren, dass man ein Gespür kriegt in Wahrheit für die Leute, dass man das ja eigentlich nur dann entwickeln kann, wenn man wirklich in einen Austausch geht mit den Leuten. Das heißt, für mich ist jetzt das erste Learning daraus schon, das, was du so wunderbar beschrieben hast, hat bei mir in Wahrheit einen Knopf aufgemacht mit E-Learning mag super sein, weil es vielleicht effizient ist, viele Leute zu schulen. Aber Risikogruppen, besondere Menschen im Unternehmen, die einem besonderen Compliance-Risiko möglicherweise ausgesetzt sind oder die vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich auch Herausforderungen haben, für die wird ein E-Learning nicht ausreichen, weil die muss ich dann besonders spüren. Und das ist was, da brauche ich keine fachliche Ausbildung, da reicht mir in Wahrheit genau das, was du sagst, diese Kompetenzen auch zuhören zu können und auch zu verstehen. Und das mit zuhören heißt nicht automatisch zustimmen, finde ich großartig, weil es auch nicht unsere Rolle im ersten Schritt ist. Unsere Rolle im ersten Schritt ist es ja tatsächlich auch Risiken wahrzunehmen, den Mensch zu hören und dann aber auch die Erwartungshaltung des Unternehmens weiterzugeben. Das heißt, ich bin ja gar nicht in der Verpflichtung zuzustimmen, sondern auch zu transformieren in Wahrheit. Und das ist was, da stellt sich für mich nur die Frage, welcher Persönlichkeit muss das sein? Ja, also introvertiert wird wahrscheinlich da schwierig sein.
Da bin ich immer sehr, ja, bei dem Begriff introvertiert bin ich immer sehr vorsichtig, weil man würde es nicht meinen, ich würde mich als zutiefst introvertiert bezeichnen.
Du.
Ja, ja, absolut.
Du,
ja. Weil für mich introvertiert und extrovertiert ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, nicht im Sinne von ich gehe raus und ich bin zurückgezogen, schüchtern, sondern Ich erkläre es jetzt kurz.
Ich mache das. Nein, bitte. Das ist, weil ich bin da völlig falsch gewickelt scheinbar.
Introvertiert ist für mich, woraus beziehe ich meine Energie? Ich beziehe meine Energie von mir, von innen. Mhm. Und ich liebe auch das nach außen gehen. Mhm. Aber noch am Tag, wie meiner Veranstaltung, muss ich einen Tag mich komplett zurücknehmen. Ich muss komplett ich mit mir alleine im Wald, so gefühlt, mhm. ja. Das ist für mich Introvertiertheit. Mhm. Extrovertiertheit heißt, ich beziehe meine Energie aus Menschen. Aber ich weiß, was du meinst. Gehe ich offen auf Menschen zu oder gehe ich nicht offen auf Menschen zu? Und das ist auch das, was der Volksmund unter introvertiert und extrovertiert versteht. Also ein gewisses, ich gehe auf Menschen offen zu, ist hilfreich. Muss es aber nicht sein, denn es ist etwas, das ich lernen kann.
Kann man ja. Empathie lernen eigentlich?
Wow, das ist natürlich eine sehr, sehr knifflige Frage. Du fragst jetzt eine Pädagogin, mhm. ja, und ich habe meine eigenen Fußstapfen ja in einer psychologischen Grundausbildung. Und Empathie ist etwas, das kriegst du in deiner ersten prägenden Lebensphase bis zu einem gewissen Grad mit. Mhm. Ja. Nämlich, wenn dir Menschen empathisch begegnen, deine Bezugspersonen, Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch immer da ist, ja, müssen gar nicht die Eltern sein. Auch sehr spannende Erkenntnis, die man mittlerweile hat, dann erwirbst du die Fähigkeit, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, irgendwer kommt und stillt meine Bedürfnisse. Das ist der Grundstein für, ich lasse mich auf andere Menschen ein, ja, mhm. ich gehe Beziehungen ein, ich vertraue in das Leben, in die Menschen, ich entwickle Urvertrauen. Mhm. Ja. Ist die Welt ein guter Ort, ein sicherer Ort oder ist die Welt ein gefährlicher Ort? Und wenn du mir jetzt fragst, kann ich Empathie lernen? Wir sind, unser Gehirn ist permanent in der Lage, menschliches Verhalten zu lesen. Ja. Wir sind als soziale Wesen, kommen wir auf die Welt und wir tun von Punkt Null an, nichts anderes, wie dass man menschliche Gesichter lesen, sie versuchen zu interpretieren. Und wenn ich jetzt gewillt bin, dann kann ich bis zu einem gewissen Grad sozial angepasste Verhaltensweisen natürlich lernen. Auch der hochgradige Psychopath oder Narzisst kann Empathie. Der nützt sie halt falsch. Also im Sinne von manipulativ bewertend, ja, mhm. Und hat eine kognitive Empathie, weil der beobachtet permanent und lernt, das zu interpretieren und auch dann zu manipulieren. Diese tiefgründige Empathie, also das, wo ich sage, wow, das ist ein Empath, das ist ein empathischer Mensch, eine Empathin. Das liegt daran, wenn er oder sie mich spürt. Mhm. Und das kann ich sehr einfach prüfen. Angenommen, also ich nehme jetzt wirklich Worst Case, ja, Extrembeispiel, ja. Ich habe jetzt einen Menschen gegenüber und ich sage dem, boah, mir geht's gerade nicht gut. Der fragt mich, wie geht's mir? Und ich sage, mir geht's gerade nicht gut, meine Mama ist letzte Woche gestorben, Autounfall ist gestorben. Dann würde jemand, der einigermaßen empathisch aufgestellt ist, betroffen sein. Mhm. Ich würde das in seinem Gesicht erkennen, puh, ja. Mhm. Muss nicht hassen, dass er gut damit umgehen kann, aber ich erkenne, da passiert gerade was, es dockt emotional bei ihm an. Jemand, der das nicht hat, ja, der kann mit dieser Botschaft nichts anfangen. Ja. Also angenommen, ich frage den als Erster, wie geht's dir? Der sagt, mir geht's gut. Und er fragt mich zurück und ich sage, meine Mama ist gestorben. Dann trifft es den nicht. Ja. Dann sehe ich nicht, puh, den haut jetzt gerade aus den Socken, ja, oder der ist berührt. Und Empathie, wir können sozial angepasste Verhaltensweisen lernen. Das ist auch der Grund, warum sie Psychopathen wunderbar verstehen können, ja, weil die einfach das studieren und lernen, ja, und dann liest man in der Zeitung wieder, okay, mhm. jemand ist freigekommen und hat denselben Mord wieder begangen, mhm. weil die blenden können und weil die täuschen können. Aber diese, wirklich, dieses Aufrichtige, ich gehe mit dir hin, ich spüre, also für mich ist Empathie noch viel tiefer. Ja, für mich ist Empathie, ich gehe wirklich dorthin in die Emotion, in die gute wie in die weniger gute. Mhm. Und wenn es dort nicht gut ist, weil die nicht, also im Sinne von stimmig ist, passend ist oder nicht zur Kultur passt oder zu dem, was ich brauche, dann gehe ich mit ihm wieder raus, ich oute mich. Das ist eine Strategie, Pacing, Outing, Leading. Mhm. Pacing, ich steige komplett ein, ich bin 100% empathisch, das geht so weit bis zum Wimpernschlag. Mhm. Outing heißt, ich sage, da passt mir nicht, da gefällt es mir nicht, das ist meinem Leben nicht würdig oder das passt nicht zu unserer Kultur. Leading, ich führe hinaus. Und da sind wir jetzt beim Leadership, ja. Aber warum Leadership so wichtig ist, auch wenn es um Fehlerkultur und dergleichen geht, ja, weil ich den Lead übernehmen muss und das kann ich dann, wenn ich eine Beziehung zu Menschen habe.
Wunderbar, was du alles ausführst und diese Brücke, die du nämlich jetzt genau zu dem baust, ist fantastisch, weil du redest von Beziehungen und ich bin davon überzeugt, das ist meine ureigenste Überzeugung in der Compliance, dass die Kernaufgabe der Compliance Officer, Officerinnen, Officer, also ich habe einmal gelernt, man gendert Compliance Officer nicht, aber aus Respekt mache ich das jetzt, ist die Kernaufgabe das Beziehungsmanagement. Und wenn du bei allen Dingen, die du da jetzt erzählt hast, nämlich man muss emotional andocken, Urvertrauen, ja, dieses Vertrauen auch in die andere Person, die Menschen mitnehmen, mit einsteigen in ein Thema, die Leute wieder zurücknehmen, wenn es zum Beispiel der Kultur widerspricht und sie wieder zurückführen auf den rechten Weg zum Beispiel. Das hat ganz viel mit Beziehung zu tun und das ist eigentlich die perfekte Überleitung und das ist die beste Beschreibung des Compliance Officers, die Rolle der Compliance in der Prävention. Dieses Beziehungsmanagement, dieses mit Menschen arbeiten, du sprichst mir aus der Seele. Das und für mich. Das muss ich nicht unbedingt der Jurist oder Juristin sein. Also wieder, ich kann, das kommt vielleicht nur öfter jetzt in dieser Folge, der Appell bitte an alle Unternehmensführungen und Leitungen, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Vorstände, Vorständinnen, der Compliance Officer, die Compliance Officerin ist nicht zwingend Jurist oder Juristin. Sucht nach Leid, die Bock haben, mit Menschen zu arbeiten, sucht Leute, die Beziehungen aufbauen, die vielleicht schon vernetzt sind im Unternehmen, die wo ihr das Gefühl habt, die haben soziale Kompetenz, auch emotional mit anderen Menschen agieren zu können. Das finde ich die Ausführungen aus meiner Sicht fantastisch. Wenn du jetzt drüber sprichst, auch über Psychopathen, und ich liebe deine Folge von deinem Podcast über die Narzissten, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, dann würde ich gleich die nächste Frage stellen. Wir gehen jetzt ein bisschen raus aus diesen drei Säulen, weil vielleicht passt die Frage gerade zu dem Thema. Wie erkenne ich denn, ob jemand in die Compliance passt oder nicht? Weil wenn ich nämlich dieses soziale Verhalten lernen kann, dann kann man ja bei der Auswahl der Funktion, wenn nehme ich denn als Compliance Officer, in Wahrheit mir jeder was vorspülen. Und ich kann natürlich jetzt, das Beispiel ist natürlich sehr bildlich, aber ich kann in einem Bewerbungsgespräch nicht sagen, übrigens, meine Mutter ist letzte Woche gestorben, nur um zu erkennen, ob der richtig reagiert. In einem beruflichen Kontext für eine Rolle, wo es um Beziehungsmanagement und Risiken geht, wo es tatsächlich auch um das Einwirken auf menschliches Verhalten geht. Ich rede in der Compliance nicht von der Manipulation. Gibt es eine positive Manipulation?
Ich bin davon zutiefst überzeugt.
Passt, dann reden wir auch in der Compliance von einer Manipulation. Dann muss ich spüren bei der Auswahl schon, wer ist denn die richtige Person? Gibt es irgendwas, auf das ich schauen kann bei der Auswahl, ob wer passt oder nicht?
Ich muss, Martin, es tut mir leid, ich muss vorher das nur erklären, damit jetzt die Menschen es nicht falsch verstehen, wenn ich sage positive Manipulation.
Bitte, ja,
also
bitte.
Mein Steckenpferd ist Kommunikation und es ist immer eine Frage dessen, das ist so wie mit einem Hammer. Ich kann mit einem Hammer einen Menschen erschlagen und ich kann mit einem Hammer einen Nagel quasi in die Wand bringen, nämlich, dass er ein schönes Bild unten hängen kann. Und ich kann mit Kommunikation Menschen beflügeln und befähigen, empowern und ich kann mit Kommunikation Menschen zunichte machen. Und in beiden Fällen habe ich manipuliert. Also das war mir nur ganz, ganz wichtig, dass ich das erkläre, weil Kommunikation ist immer manipulativ. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Ja? Und die Frage ist immer nur, mit welcher Intention setzen Menschen genau ihre Fähigkeiten ein.
Das stimmt, das verstehe ich und das passt tatsächlich zur Prävention. In der Prävention sprechen wir von Kommunikation. Und ich sage immer, in der Compliance geht es auch darum, Leitplanken zu setzen, Spielregeln festzulegen und Menschen zu erklären, wie diese Spielregeln sind, wenn sie sie nicht verstehen. Das stimmt, das ist Manipulation. Also dann sprechen wir da von positiver Manipulation, weil ich möchte sie ja in Wahrheit, ich möchte ja, dass sie Teil einer guten Kultur sind. Ich bin ja als Compliance Officer Kulturmanager. Ich bin ja als Compliance Officer Kulturbotschafter. Ich bin Kulturförderer. Ich bin alles, was mit Kultur zu tun hat. Ich bin nicht derjenige, der bestraft. Ich bin derjenige, der für die Kultur verantwortlich ist. Weil die Folge daraus ist natürlich, oder sagen wir, Bestrafung und Sanktionen sind das Ergebnis, wenn man sich nicht an die Kultur hat, wenn man nicht dazu passt, wenn man verstößt, aber die Hauptaufgabe liegt tatsächlich in der Kulturarbeit. Und da gehört Kommunikation dazu, da gehört Beziehungsmanagement dazu. So, das heißt, das hätten wir. Ich habe immer noch keine Antwort, wie finde ich denn jetzt die richtige Person?
Ja, also. Ja, das ist eine knifflige Frage, weil ich stelle mir die, wenn ich auf Menschen triff, nicht, sondern ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du einen Menschen im HR-Bereich brauchst oder im Auswahlprozedere, der da ein gutes Gespür hat. Das ist jetzt total crazy, ja, wenn ich das so sage, aber es geht ganz viel ums Gespür. Ich schaue auf Menschen, wie sie den Raum betreten, ich schaue, wie sie sich anderen Menschen quasi zuwenden, wie sie ihnen begegnen, wie sie in den Augen schauen. Und da entwickelt ich schon bis zu einem gewissen Grad ein Gespür. Ja, und dann geht's um andere Fragen wie die technischen, ja, um die juristischen Fragen, sondern da geht's für mich ganz viel um Selbstreflexion. Also für mich ist ganz wichtig, kann ein Mensch, der mit Menschen arbeitet, sein eigenes Verhalten reflektieren? Und das kann man sehr, sehr gut auch in Assessments, in Hearings, wie auch immer, hinterfragen und abrufen, ja. Gibt's eine Reflexionsfähigkeit? Ja, auf das, wie jemand wirkt, wie jemand agiert, wie reagiert er dann, wenn er mit einem anderen Bild konfrontiert wird. Weil da habe ich auch einen Bezug drauf, wie reagiert jemand, wenn jemand eine andere Meinung hat. Mhm. Es könnte ja auch sein, dass in einer Kultur zwar Menschen vielleicht eh dieselbe Vorstellung von Kultur haben, aber eine andere Interpretation davon. Und stülpe ich dann meine Vision immer dem anderen drüber oder eben nicht? Mhm. Ja? Also ich erwarte mir von jemandem, der mit Menschen arbeitet, ein gewisses Standing. Ja, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie Menschen reagieren, wenn man dieses Standing irgendwie versucht, ein bisschen Stress zu erzeugen, ja, um dieses Standing ein bisschen anzukratzen, ja. Es gibt die, die wissen wollen, warum und woher man diese Erkenntnis eben hat, dass vielleicht das eine oder andere nur nicht ausreichend ist oder man nur entwickeln müsste oder so. Die würden das hinterfragen. Das wäre Selbstreflexion. Mhm. Der andere reagiert gepisst, ja, oder geht auf Gegenangriff oder auf Rechtfertigung oder whatever. Und es geht im Gespräch, also ich glaube, man muss ganz viel ins Gespräch gehen. Man muss einen offenen Denkrahmen schaffen und aufgrund der Fragen, die sich Menschen stellen, aufgrund der Art und Weise, wie Menschen dann herangehen, werde ich erschließen, ist der Mensch am Menschen interessiert oder nicht. Und die Frage ist natürlich immer, ich glaube, die weit wesentlichere Frage ist, was für einen Compliance Officer sucht man denn? Mhm. Weil wenn man gar nicht im Rahmen hat, dass sowas wichtig ist, dann wird man sich sowas beim Assessment oder beim Hearing oder wie immer das Bewerberprozedere ausschaut, gar nicht stören.
Du hast völlig recht. Du hast vorhin Leadership gesagt. Und da kommen wir wieder vorbei beim Tone from und at the top. Nämlich, was wünscht sich die oberste Unternehmensführung für ihr Unternehmen? So, und verstehe ich Compliance als kulturstiftend und fördernd, verstehe ich Compliance als Businesspartner, verstehe ich Compliance als Brückenbauerfunktion im Unternehmen und natürlich, also bei aller Schöngeisterei, gehört natürlich die Risikominimierung und da gehört alles andere dazu. Ja? Aber wenn ich diesen bunten Blumenstrauß der Compliance als Mehrwert fürs Unternehmen erkenne, dann bin ich völlig bei dir, dann wird man wahrscheinlich nach solchen Personen suchen.
Und man wird anders fragen, ja, das man ist wird andere richtig. Kompetenzen abfragen und man wird auch, also in der Regel gehe ich mal davon aus, dass man sich das professionell überlegt. Ja, das ist mein Zugang. Ja, man wird sich wahrscheinlich überlegen, wie kommt man denn zur geeigneten Person? Ja, und man setzt dann einfach eine Person, die man überhaupt auf die Stelle. Weil das, was die Person mitbringt, wenn sie es wirklich ernst meint, so in dem Sinne, wie du und ich jetzt Compliance denken, dann braucht es da einfach ein gewisses Standing. Da braucht es eine Menschenliebe, da braucht es ein Interesse an anderen Menschen, da braucht es eine Konfliktfähigkeit. Überhaupt ganz, ganz wichtig, ja. Stresstest. Ja? Ja. Konfliktfähigkeit, nicht ich bin der Oberguru und alle anderen sind nix, sondern zu schauen, wie schaffe ich das denn in einer Konfliktsituation, in einer Situation, wo es auch um Vergehen geht, wo es vielleicht auch um einen Regelbruch geht, wie schaffe ich es trotzdem, die Menschenwürde zu halten und den anderen nicht zu erniedrigen.
Mhm. Da kommen wir dann in der zweiten Säule tatsächlich dazu, zum Thema Krise, Konflikte, Verhalten, Verhaltensweisen. Du redest die ganze Zeit vom Standing. Hat Standing auch was mit Körpersprache zu tun?
Ja, absolut. Natürlich.
Eigentlich eine blöde Frage.
Nein, es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten, die kriegst du von mir hoffentlich nicht. Ja. Absolut mit Körpersprache. Ja. Also ich sehe ja schon, das klingt jetzt deppert, ja, aber ich nehme jetzt Anspruch von einem meiner Mentoren und den muss man richtig interpretieren. Ja, also wenn ihr den jetzt hört, dann bitte versteht den hoffentlich so, wie ich ihn auch meine. Ja. Löwen reden nur mit Löwen über Schafe. Und je nachdem, wie mir jetzt ein Mensch begegnet, wenn mir jetzt jemand schon begegnet, so mit einer Dominanz, und ich weiß, ich muss dem aber jetzt sagen, lieber Freund, das geht so nicht. Und ich komme als Schaf da rein, dann frisst mich der Löwe. Ja? Ich muss mit der Energie und mit meinem Standing so weit sein, dass ich diesen Rahmen habe, dass er mir auf Augenhöhe begegnen kann und ich ihm. Und da macht die Körpersprache ganz viel aus. Wir wissen einfach, also es gibt ja zahlreiche Studien dazu, ja, was wir Wirkung haben, wir, wenn wir in uns kehren, ja, wir hauen jetzt angenommen den Kopf nach unten, die Schulter nach vorne, wir kippen nach vorne, wir gehen in eine depressive Haltung, wir machen uns klein, wir haben einen schmaleren Stand. Ich nehme einen Raum ab, an Kompetenz, unweigerlich auch. Ja. Wenn jemand nicht selbstbewusst auftritt, passiert automatisch eine Analogie. Der ist nicht kompetent, ja. Der ist nicht ausreichend mir würdig, ja. Wenn ich groß bin und der sich klein macht, dann dockt er nicht mehr bei mir an. Und deshalb, also, das ist auch etwas, was man üben kann, ja. Also, wenn wir vorher gesagt haben, kann man nur offen sein, wenn man so eine Funktion, nein, aber man kann es üben, man kann sich selbst einmal vor den Spiegel stehen und einmal checken, wie stehe ich denn überhaupt da? Wie nehme ich mich denn selber ernst? Ja? Nein, nehme ich mich selber ernst? Angenommen, ich haue jetzt am Tisch, kann ich mich selber ernst nehmen und da fängt es schon an. Mhm. Ja, und es fängt schon da an, dass manche Menschen sich selber nicht im Spiegel betrachten können, ohne dass sie ein ungutes Gefühl bekommen. Ja, was glaubst du, wie geht es deinem Gegenüber? Wenn du dir deiner selber nicht bewusst bist, deinen Fähigkeiten, deinen Kompetenzen, deinem Wirkungsgrad, was glaubst du, wie geht es dann deinem Gegenüber? Mhm. Das spürt ja das sofort.
Das ist völlig richtig. Das stimmt. Ich muss jetzt, man sieht es jetzt leider nicht, es ist kein Videopodcast, aber ich arbeite an meiner Haltung. In dem Moment, wo die Leslie redet, richte ich mich tatsächlich auf. Und auch da merkt man wieder, das macht was mit mir, ja, wenn ich mich aufricht, wenn ich mich gerade aufricht, wenn ich, das macht was mit mir, ja, also Körpersprache, also ich würde jetzt behaupten, an sich habe ich eine gute Körpersprache, aber es, man verfällt tatsächlich in Situationen immer wieder in diese demütige Haltung und ein bisschen in dieses, man fällt ein, ja, also, und ich merke es gerade, wenn ich mich wieder aufricht, auch in der Atmung ändert sich was.
Nicht nur in der Atmung, sondern es passiert etwas, wir nennen das Embodiment, ja. Körper, Geist, Seele arbeiten ja ständig zusammen. Dein Körper spricht ständig zu deinem Gehirn, ja. Wenn du eine schlechte Körperhaltung hast, angenommen, du sitzt jetzt sehr viel vor dem Computer, dann hast du eine Körperhaltung, die ist von vornherein, ja, also dein Gehirn bekommt permanent depressive Stimmung vermittelt, ja, weil du kippst ja nach vorne. Das heißt, du musst dich aufrichten, du musst die Schultern zurückgeben, du musst dein Brustbein, da geht es um 2 Millimeter anheben, ja, 2 Millimeter richten und dadurch veränderst du den Raum für deine mentalen Fähigkeiten. Ja? Nämlich du öffnest das mit einer guten, ausgerichteten Körperhaltung für das, dass was Gutes passieren kann. Mhm. Währenddessen, wenn du permanent nach vorne kippst, ja, und so permanent eine schlechte Körperhaltung hast, du permanent deinem Gehirn signalisierst, irgendwas ist nicht gut. Mhm. Ja? Und damit einhergehen positive Hormone oder negative Hormone. Mhm. Und da gleich mal die Einladung an alle Schreibtisch-Attentäter und Attentäterinnen, ja, richte dich auch in deiner Arbeitszeit, denn 2 Minuten, die du dich richtest, haben massiv Einfluss auf deinen Wirkungsgrad. Bevor du in ein Setting reingehst, schau dir in den Spiegel und überleg da, würde ich gern selber jetzt gerade mit mir in Kontakt kommen, mhm. im Guten wie im weniger Guten, ja. Wie wirke ich? Und wenn du energietechnisch gefühlt am Zahnfleisch dahergreifst oder mit deinem Selbstwert oder die dir selber nicht sicher bist mit dem, was du tust, dann riecht es dir gegenüber. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, dieses man kann jemanden riechen oder nicht, das kommt ja nicht von irgendwo her, weil Angst, weil es riecht man.
Ah, okay. Und kommen wir mal jetzt tatsächlich in die zweite Säule der Compliance. Ich würde sagen, wir schließen einmal die erste Säule ab, die Prävention. Ja, also wir gönn dir einen Schluck, während ich nur kurz zusammenfasse, über was wir gesprochen haben für die erste Säule. Also grundsätzlich fangen wir mit der Auswahl an für die Compliance Officer und Compliance Officerinnen. Es muss einmal das richtige Mindset bei der Führung vorliegen. Wen wollen wir überhaupt in der Rolle der Compliance haben, damit wir dann sagen, wen wählen wir denn aus? So, nach meinem Verständnis, Beziehungsmanagement, brauche ich Personen, die die Liebe zum Menschen haben. So, in der Prävention geht es ja darum, Menschen zu schulen, Awareness zu schaffen, zu sensibilisieren, Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen beizubringen, wie sie mit Fehlern umgehen, Fehlerkultur, wie sie Fehler und Risiken vermeiden können. Wir haben ganz kurz über das Thema E-Learning geredet. E-Learning vergessen wir heute, das ist nicht Teil, das ist vielleicht einmal Teil einer anderen Folge. Heute reden wir über den persönlichen Kontakt und da haben wir darüber gesagt, ich muss ein Gespür kriegen für die Leute. Das heißt, der Compliance Officer hat im besten Fall ein Gespür für die Leute, hat Bock, mit Menschen zu arbeiten und kann emotional andocken.
Martin, ich muss jetzt noch was ergänzen.
Bitte gern.
Damit es gut gelingen kann, braucht es emotional positiv besetzte Bilder. Das heißt, der muss auch begeistern können, was wird möglich dadurch. Ja? Mhm. Also was wird für eine, nehmen wir es mal her, positive Kultur möglich, wo nehmen Beschwerdefälle ab und so weiter. Und im schlechtesten Fall muss er auch ein Bild erzeugen können, wenn gar nichts geht. Ja? Wenn sich keiner begeistern lässt von was Positivem, weil wir haben ja 2 Energien weg von und hinzu. Hinzu war jetzt dieses positive Gefühl, ja, dieses positiv emotional aufgeladene Bild, wo ich andere Menschen begeistere, mit mir den Weg zu gehen. Aber unternehmenstechnisch macht es natürlich auch Sinn, einen Schmerzpunkt einfach einmal in den Vordergrund zu rücken und zu schauen, was passiert, wenn wir weiterhin so tun, ja, wenn wir sich nicht drum kümmern, wenn wir weiterhin nicht wertschätzend an dieses Thema herangehen. Ja, wir werden vielleicht nur höhere Fluktuationen haben und so weiter und so fort. Das wird extreme Kosten haben. Das ist ein Kostenfaktor. Ja, eine schlechte Unternehmenskultur, Führungskultur, Arbeitsklima hat einen wirtschaftlichen Faktor, der absolut verheerend ist.
Absolut.
Ja? Und da, der muss das zeichnen können. Mhm. Ja? Und damit kann er begeistern, nämlich für Lösungen.
Mhm. Mhm. Das ist ein guter Hinweis. Das ist wirklich ein guter Hinweis. Insbesondere, weil gerade die junge Generation, nennen wir sie die Gen Z, und wir haben ja schon eine Folge dazu gehabt, ganz stark auch die Frage stellt, wer bist du und wo, für was stehst du? Ja, und das muss ich vielleicht...
Werte.
Genau, Werte. Und da ist die Prävention, gibt mir vielleicht tatsächlich die Antwort drauf, wer bin ich? Und da brauche ich Leute, die sich hinstellen, die tatsächlich das vermitteln können, wer bin ich als Mensch, wer bin ich als Unternehmen, welche Rolle habe ich im Unternehmen, um dann tatsächlich diese ganze wunderbare Tätigkeit der Prävention auch durchführen zu können, weil an dieser Stelle sei gesagt, Präventionsarbeit, die Kommunikation, das ganze Schaffen von Awareness, die ganze Schulung, auch das Thema Risk Assessment würde an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar in die Prävention tun, weil wir auch proaktiv Risiken erkennen können und da auch in die Prävention gehen als Sensibilisierungsmaßnahme. Das ist eine wunderbare Arbeit und die nimmt 80% unserer Tätigkeit ein. Das heißt, wenn ich da Menschen habe, die keinen Bock haben, mit Menschen zu arbeiten, tue ich mir da tatsächlich ein bisschen schwer. Und der Unterschied zwischen Mentoring und Coaching, vielen Dank für die Ausführungen, weil das hilft wahrscheinlich der einen oder anderen Person, tatsächlich im Einnorden, wo steht man gerade, was ist denn gerade für die Situation das Richtige und auch der richtige Ansatz, weil wir werden da jetzt niemanden ausbilden als Coach oder als Mentor oder sonst irgendwas, aber wenn man sich da wirklich interessiert für diese Themen, kann man es jetzt ein bisschen einnorden und kann sagen, es gibt die richtigen Kurse dafür, es gibt die richtigen Ausbildungen dafür. Und was du vorhin gesagt hast, und damit schließe ich quasi die erste Säule ab, das ist das Thema, nehmt doch einfach auch ein Miet von HR. Und bei dem nehmt doch einfach wen mit von HR, fällt mir ein, dass in dem Unternehmen, in dem ich Compliance Officer bin, HR auch Teil der Compliance-Organisation ist. Also es gibt HR-Managerinnen, die Compliance Officerinnen sind, weil sie genau das mitbringen, was du gesagt hast, den Zugang zu den Leuten und genau das richtige Gespür. Also auch beim Ende dieser Grundsäule, nämlich der Prävention, machen wir nur einmal einen Appell. Es muss nicht immer ein Jurist sein, es muss nicht immer eine Juristin sein. Es reicht manchmal wirklich aus, einfach ein Gespür für Menschen zu haben und Bock haben, mit Menschen zu arbeiten. So, somit schließen wir die erste Säule. Die zweite Säule, da wird es ein bisschen kniffliger und da wird es auch tatsächlich für den Compliance Officer manchmal ein bisschen spannend, weil da geht es tatsächlich um das Erkennen von Risiken und um das Erkennen von Fehlverhalten. Und da sind wir in einer Stresssituation. Und da merke ich selbst gerade, wenn ich da stehe, wenn ich über diesen Stress spreche und wenn ich über Situationen denke in meiner eigenen Praxis, ich falle tatsächlich gerade wieder ein bisschen zusammen. Warum? Weil nicht jede Erinnerung, die ich da habe, eine schöne Erinnerung ist. Warum? Es geht um menschliches Fehlverhalten, es geht um zwischenmenschliche Themen, die da vorliegen. Ja, es geht oft um Diskriminierungsfälle zum Beispiel. Es geht um Fehlverhalten, das man aufzeigen muss und mit dem man was machen muss. Das sind Situationen, wo man vor Menschen sitzt, die Angst haben, Angst um einen Job haben. Da sitzen Menschen vor dir, die eine Geschichte erzählen, weil sie betroffene Person sind. Das macht mit mir als Compliance Officer, macht das was. Ich habe auch keine Ausbildung, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Das heißt, ich nehme mir diesen Stress und ich nehme mir diese Emotionen manchmal auch mit heim. Ja, was kann ich tun? Wie verhalte ich mich richtig in so Stresssituationen? Was tue ich, dass ich da vielleicht auch abblocken kann? Ja, muss ich abblocken? Ist es gescheit abzublocken? Was tue ich? Ich mache es jetzt immer nach bestem Wissen und Gewissen, weil ich ein grundsätzliches Gefühl habe für Menschen und weil ich Bock habe, mit Menschen zu arbeiten und auch tatsächlich ein Menschenfreund bin. Und ich liebe Menschen und ich liebe meine Arbeit. Ich bin von Herzen Compliance Officer, weil das sowas Wertvolles ist. Aber tatsächlich die Krise und der Konflikt bereitet mir als harmoniebedürftigen Menschen oft Schwierigkeiten. Wie gehe ich damit um? Was soll ich da tun? Welche Tipps hast du da für Compliance Officer für die Krise, für Fehler, für Konflikte, für Nicht-Harmonie? Weil das ist einfach schlichtweg Teil unseres Jobs und wir machen es, weil es dazugehört.
Also eins vorweg, ich kann mir das irrsinnig gut vorstellen und es ist absolut menschlich, normal, nachvollziehbar, wenn ich irgendwelche herausfordernden, unangenehmen Gespräche führe, dass ich das unangenehm anfühlt und wenn ich es nicht gelernt habe, dass ich da Angst davor habe oder dass ich auch das Gefühl habe, ich nehme jetzt ein Backel mit habe. Mhm. Eines vorweg, was ich da sagen möchte, der Umgang mit der Vielfalt der Menschen, das ist etwas, das man lernen kann, nur es gibt viel zu wenig Schulungsangebote in diese Richtung. Mhm. Ja. Ich nehme jetzt ein Beispiel her. Wenn ich jetzt ich unterrichte an der Uni genau Konfliktmanagement da, ja, also Gesprächsführung und Konfliktmanagement, dann ist das Erste, dass ich meinen Studenten sage, es gibt unterschiedliche Orten, wie Menschen in diesen Situationen reagieren. Und die musst du kennen. Ja, also in meiner Welt gibt's 4. Und wenn ich weiß, wie diese Menschen reagieren im Konflikt, welche Kampfstrategien sie haben, dann weiß ich, was wird notwendig, dass ich zum einen dieses Gespräch auf Augenhöhe habe. Wenn es jetzt jemand ist, der sehr dominant auftritt oder vielleicht sehr gefühlt mir gegenüber vielleicht auch herablassend ist, könnte auch passieren. Ja, ich konfrontiere jemanden mit einem Fehlverhalten und der gibt mir zum Spüren, was will ich überhaupt. Mhm. Ja. Wie hole ich den runter, dass wir Augenhöhe haben? Oder was tue ich denn mit einem Menschen, der Angst hat, der Panik hat, der vielleicht aber komplett ins Drama geht. Also da gibt es unterschiedliche Wege, wie man mit diesen Menschen umgehen sollte. Mhm. Ja? Und das muss ich lernen. Ja? Dazu gehen wir wieder in die Selbstreflexion. Und warum ist es so? Wenn ich nicht weiß, was ich für ein Typ Mensch bin, dann biete ich immer Potenzial, getriggert zu werden.
Ah, das ist richtig.
In dem Moment, wo ich verstehe, wie ich selbst agiere, wenn ich unter Druck gerate, kann ich damit umgehen lernen, weiß, dass ich mir einen Raum schaffe, der mich schützt, ja, dass ich nimmer getrieben bin, wenn der jetzt, angenommen, jemand fängt an, bitterlich zu weinen, ja, und es trifft mich emotional und ich leide mit, ja, dann habe ich ein Thema, dann darf ich da hinschauen, warum ist das so, ja. Wenn ich aber weiß, dass ich so reagiere, kann ich ganz anders interagieren, dann weiß ich, okay, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Ja, was braucht die Person, damit die jetzt stabil wird, beispielsweise? Das wäre jetzt zu umfassend, wenn ich sage, welche Typen gibt es? Ja, also das war eine eigene Podcast-Folge, ja, und eine eigene Lehrveranstaltung. Aber wenn ich weiß, was Menschen brauchen, und das haben wir bei den Soft Skills, ja, dann kann ich mit dem umgehen und dann nehme ich die Dinge auch nicht super. Mhm. Ja. Dann nehme ich es nicht super und dann weiß ich auch, dass dieses Drama könnte passieren, dass dieses Drama, was die Person jetzt macht, die wird laut, die schreit einmal dumm und so weiter, dass ich das sowieso vielleicht gar nicht unterbinden könnte. Ja? Dass ich so sagen muss, ja, ich gebe mir jetzt 15 Minuten in die 15 Minuten, weil das menschliche Gehirn braucht 15 Minuten, wo es Neuronen quasi abfeuert. Erst dann hat die überhaupt wieder die Fähigkeit, dass sie sich auf mich einlässt. Ja? Mhm. Wenn ich diese Erkenntnisse habe, dann wird es leicht.
Das heißt, in die ersten 15 Minuten, also angenommen wir 2 Situationen. Wir konfrontieren eine Person, die Fehlverhalten gesetzt hat und die flippt völlig aus. Mhm. Geben wir dieser Person 15 Minuten, dass sie ausflippen kann.
Richtig.
Wenn eine Person, die betroffene Person ist, anfängt zu weinen, auszuflippen, sonstiges, geben wir dieser Person 15 Minuten.
Warte mal, geh jetzt nochmal einen Schritt zurück. Kommt drauf an, was macht diese Person. Wenn die Person mir meine Bude zlegt, ja, angenommen jemand ist komplett außen, ja, also ist überhaupt nicht mehr haltbar, habe ich natürlich andere Maßnahmen zu setzen. Aber mal ganz grundsätzlich, wenn unser Gehirn Stress empfindet, braucht es, egal wie ich reagiere, 15 Minuten mal mindestens, bis das überhaupt der präfrontale Kortex sich wieder aktiviert. Das heißt, ich kann wieder rational denken. Und in der Ratio sitzt Sprache, in der Ratio sitzt Beziehungsfähigkeit, Sozialkompetenz. Wenn jetzt mein limbisches System so hochfährt, ja, und so viel Stresshormone schießt, dann wird dieser präfrontale Kortex auf null gesetzt, gefühlt. Ja. Das heißt, ich habe keinen Zugriff drauf. Und deshalb sorgen Menschen Dinge und tun Menschen Dinge, die einer hinterher lattern.
Ich bin nämlich immer sehr viele von meinen Kolleginnen und Kollegen sind immer geneigt, wenn eine Reaktion kommt, aus der Reaktion sofort zu lesen, sofort darauf zu reagieren, auch gar nicht Raum zu schaffen, weil man immer so getriggert ist, dass man sagt, wenn ich jetzt Raum schaffe, dann hat die Person Zeit, sich Ausreden einfallen zu lassen.
Verstehe.
So, das macht vielleicht, wenn ich nämlich da jetzt gerade selber drüber rede, dann unterstütze ich aber eigentlich auch der Person, dass sie nicht ehrlich ist. Ja, also das heißt, vielleicht muss ich an meiner eigenen Einstellung an dem Punkt arbeiten, dass ich sage, ich unterstütze der Person nicht, dass sie lügt oder dass sie sich jetzt eine Ausrede einfallen lässt. Aber irgendwas, die Situation ist schwierig. Wie viel Zeit gebe ich ihr? Ich meine, 15 Minuten gebe ich ihr wahrscheinlich nicht. Aber wie reagiere ich da?
Also mal, ich nehme es jetzt aus einer ganz anderen Ecke heraus. Ja? Angenommen, du hast jetzt eine ähnlich emotional gelagerte Situation, Beschwerdemanagement, habe ich schon öfter Mitarbeiter betreut. Und dann platzt der auf der anderen Seite in den Hörer ein und flippt komplett aus. Und du spiegelst dem und sagst, ich sehe, das sind sehr starke Emotionen, ich habe den Eindruck, da ist Wut oder da ist eine Aufregung, das ist dann aufgebracht. Dann schreit der, ja, genau, das bin ich. Und dann tut er weiter theatern. Und dann kann es vorkommen, und es ist sehr spannend, dass nach diesen 10 Minuten die Person sagt, Ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt.
Mhm, voll gut. Ich habe mir jetzt gerade aufgeschrieben, lesen und ansprechen. Also ja, die Person spiegeln, lesen und spiegeln.
Ja, voll genau. Gut. Ich habe den Eindruck, da ist eine starke Emotion, also sie sind sehr aufgebracht, sehr wütend, sehr traurig und dann einmal Raum geben. Mhm. Ja, warum geben Menschen keinen Raum? Entweder weil sie keine Zeit haben oder weil sie Angst haben.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich sind, und die, eigentlich haben wir ja immer nur Termine. Ja, wir haben einen Termin, der dauert eine Stunde, eineinhalb, mhm, und in dieser Stunde und eineinhalb versuchen wir in der Investigation natürlich sehr viel Information zu erhalten und unserem Zeitplan auch gerecht zu werden. Warum? Weil wir ja nicht nur Compliance machen. Nach eineinhalb Stunden habe ich vielleicht schon wieder einen anderen Termin, weil ich einen Vertrag verhandeln muss oder weil ich ein Mitarbeitergespräch führen muss oder whatsoever. Das heißt, ich bin tatsächlich auch in einem Zeitdilemma. Mhm.
Aber wenn du diese 10 Minuten oder diese kurze Zeit nicht gibst,
ja,
kann es da passieren, dass die halt einfach komplett verrennst.
Na voll.
Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch, der Drama macht, einfach das braucht, damit er, weil er halt der Typ ist. Ja, mhm. Man muss dazu sagen, das ist eine Typsache. Das bringe ich mit, das ist lebensgeschichtlich geprägt. Ja. Das passiert mir nicht einfach so, da komme ich auch nicht aus der Haut. Ja. Mhm. Was man wissen muss, ist dann, es kann auch passieren, dass solche Typen dann ja, in Richtung Intrigen andere mit infiltrieren. Ja. Also da gibt es ganz klare Dinge, die immer zusammenhängend sind. Was ich sagen will, ist, wenn du dich für Menschen interessierst, dann wirst du Muster erkennen. Das ist wie Mathematik. Ja, ich kann anhand von Erscheinungsbild schon ablesen, wie der Mensch reagieren wird. Mhm. Ich habe ein ganz starkes Bild dazu, wie jemand, der Drama macht, auftritt. Ja, der tritt ja vorher schon auf. Mhm. Der hat vorher schon eine Bühne und ein Publikum. Mhm. Das passiert dem nicht einfach nur so. Mhm. Ja, und wie verhält sich der sonst? Ja, in dieser Stunde konnte er sich vielleicht verstehen, aber ich habe vielleicht auch ein Bild dazu und da brauche ich wieder diese Beziehungsarbeit. Ja, rufe die Führungskraft, dann wie ist denn der sonst so? Erzähl mir 2, 3 Sätze dazu. Ja, dann habe ich ein Bild, ist das fake oder ist es echt?
Mhm, voll gut.
Aber da muss ich mich interessieren dafür.
Ja, voll gut.
Und gleichzeitig quasi, wenn man da jetzt wer verfolgt, beispielsweise jemand bricht ins Tal der Tränen aus, der muss verstanden werden. Wenn ich da emotional unterkühlt bin, dann ist es auch schwierig, ja, weil für den ist es so wichtig, verstanden zu werden, gehört zu werden, gesehen zu werden und dann macht er auf. Mhm. Also brauche ich Skills, ja, die kann ich lernen, dann ist es gefühlt üben, 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 immer wieder mal üben, reflektieren mit jemand Zweiten. Es macht auch durchwegs Sinn, wenn man genau solche Kompetenzen hat, dass man das mit einem Zweiten reflektiert, dass man sagt, okay, welchen Puzzleteil habe ich jetzt übersehen? Mhm. Also das kann ich ganz, ganz nah ans Herz legen. Ja, wenn man da wirklich, da wird man fast ein bisschen wie ein Profiler. Mhm. Und irgendwann muss man nicht mehr drüber nachdenken. Also zumindest ist es bei mir so. Ich denke nicht drüber nach, was ist das für ein Mensch, sondern ich nehme ihn wahr und habe eine Idee dazu, wie das, in welche Richtung das gehen wird.
Mhm. Würdest du die Termine schon als Compliance-Termin ausschicken? Oder, weil das ist auch immer so ein Thema. Das macht mit mir als Compliance-Officer was, das macht aber auch mit den Personen was, die
ich
einlade.
Also ich sage das ganz ehrlich, ich finde, also es kommt dann immer darauf an, wie legt man es an. Ich habe es schon erlebt, dass jemand einen Compliance-Termin gekriegt hat, Monate. Terminisiert auf einen Monat. Wo ich mir denke, wisst ihr eigentlich, was ihr dem Menschen antat? Ja, der ist ja noch gar nicht, also da kann es ja sein, dass da noch gar nichts ist. Ja, und der Mensch hat 1 Monat, 2 Monate Panik, Angst, dass der da irgendwie anders auftritt, ist noch verziehbar. Mhm. Ja, also
da sind wir bei der Kommunikation klar kommunizieren, was passiert denn und was ist denn.
Was erwartet dich und was geht es denn? Ja, also ganz oft ist wirklich, du hast einen Compliance-Termin und der hat das Gefühl, er ist Schwerstverbrecher. Ja. Also,
das kommt davon, wie man Compliance anlegt.
Richtig,
das kommt
genau, aber ich kann das nur aus negativ behafteten Situationen herausschildern. Ja. Wenn da das passiert, den Mitarbeiter, den, da kannst du 2 Monate die Arbeitsleistung kippen.
Mhm, ja? Ganz bestimmt. Nein, ganz bestimmt. Aber
und was macht es auch mit den anderen im Team?
Das ist richtig.
Das geht ja auch in die Schwebe, ja. Jeder schaut hin, der sagt, ja, der hat ja
einen Termin mit der Compliance. Aber das heißt, also manchmal, das ist oft eine Diskussion, die wir in der Praxis führen und die ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen führe. Wenn man im Rahmen der Investigation zu einem Termin lädt, dann macht man das ja sehr kurzfristig.
Mhm. Und sollte
wir,
man.
Ja, und wir sind oft in der Diskussion, schicken wir den Termin aus. Das löst ja bei uns natürlich was aus. Es löst auch bei der Person, die kommt zu uns, was aus. Oder lassen wir den Termin über die HR zum Beispiel ausschicken, über eine Abstimmungstermin oder über die Führungskraft ausschicken und wir sind dann einfach da. Das hat, ich weiß noch immer, ich habe noch immer nicht das perfekte Rezept, weil es ist oft so, dass wenn wir den Termin über die HR ausschicken, dann ist es so, dass die Person in den Raum kommt und natürlich, es ist manchmal tatsächlich so, dass man sieht, dass der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Nicht, weil wir so bösartig sind aus Compliance, sondern weil die natürlich plötzlich in einer Situation sind, mit der sie es nicht gerechnet haben, auf die sie sich nicht vorbereitet haben. Das mag an der einen oder anderen Stück gut sein, weil wir einen Überraschungsmoment haben. Es mag in einer anderen Situation aber so sein, dass die Person, die bleibt ja dann später nur im Unternehmen. Die läuft dann aber auch herum und hat dann Ängste, wenn sie Termine hat, weil sie nie weiß, ist das jetzt ein Termin mit der Compliance, ist es jetzt so ein Termin und. Das heißt, da haben wir noch kein Rezept und ich weiß auch noch nicht, wie wir es in Zukunft machen. Wir diskutieren tatsächlich bei jedem Termin, schickt man selber aus oder schickt man über die HR aus oder schickt man über die Führungskraft aus. Mhm. Es ist schwierig.
Also ich glaube, Menschen brauchen bis zu einem gewissen Grad eine Vorbereitung, ja, also damit sie sich einlassen können. Aber die Frage ist nun mal, also ich glaube, es hängt auch davon ab, wie die Kultur bereits ist. Wenn ich weiß, jeder, der zur Compliance muss, hat ein Thema.
Okay, gut. Das ist richtig. Danke dafür. Danke, dass du diese Frage mit Kultur beantwortest. Weil damit kann ich super was anfangen. Weil in dem Unternehmen, in dem ich Compliance Officer bin, ist es nämlich nicht so, dass die Kolleginnen und Kollegen Angst haben, mit der Compliance zu sprechen. Weil wir nicht die Wertepolizei sind. Mhm. Wir sind Wertebotschafter, Wertemanager, Kulturbotschafter, Kulturmanager. Wir sind aber keine Wertepolizei.
Mhm. Und das macht wahrscheinlich den Unterschied.
Genau. Und wenn ich keine Wertepolizei bin und wenn die Leute nicht das Gefühl haben, da sitzt Polizei und Staatsanwaltschaft und Richter gleich in Arm vor mir, dann macht das natürlich auch bei der Termingestaltung was aus. Und da würde ich sagen, okay, dann kann ich mir vielleicht, ich würde es ausprobieren, beim nächsten Mal tatsächlich aus Compliance den Termin auszuschicken, weil ich davon überzeugt bin, dass die Kultur und die Person das auch aushält und dann lassen wir die Person auch entsprechend darauf vorbereiten. Danke, der Hinweis auf die Kultur, jetzt rede ich die ganze Zeit immer von Kultur, aber es ist wie immer die Kultur auch die Antwort. Danke, dass du mich da gespiegelt hast und dass du mir das zugeworfen hast. So, wir haben jetzt in Wahrheit in der zweiten Säule des Erkennens auch schon ein bisschen über das Reagieren gesprochen. Wie reagiere ich denn in kritischen Situationen auf dieser Kündigungsgespräch? Da ist vielleicht die Compliance dann gar nicht mehr dabei. Manchmal ist sie schon dabei, um auch die Erklärung zu liefern. Das haben wir eigentlich jetzt ein bisschen mit abgehandelt, weil wenn ich nämlich die zwei Säulen jetzt nur mal kurz zusammenfasse, ist das Schönste, was ich mir da jetzt aufgeschrieben habe, das Thema Augenhöhe. Nämlich sich auf dasselbe Level und auf dieselbe Augenhöhe zu begeben, Menschen zu spiegeln, zu lesen und man darf die Leute auch tatsächlich die eigene Wahrnehmung mitteilen und sagen, ich glaube, du bist gerade wütend, ich glaube, du bist traurig, ich höre dich, warum und wieso und lass mir das erklären. Also das ist was, die strikten Interviewprotokolle oder die strikten Interviewfragen, die man immer hat, die sehr sachlich sind, sollte man da vielleicht auch, man sollte diesen Fragen auch Raum geben oder man sollte überhaupt im Interview die Möglichkeit geben, dass man diese Soft-Fragen auch stellt, weil es ja immer nur um einen Mensch geht.
Und da sind wir wieder bei der Körpersprache. Das nennen wir Rapport. Ja, wie zugewandt bin ich einem Menschen? Sitze ich hinter meinem Protokoll und lasse ich halt den Menschen reden oder schaffe ich einen Rahmen, dass ich mich diesen Menschen auch wirklich gesprächstechnisch wirklich widmen kann, auch körperlich im Sinne von, wie sitze ich denn da? Bin ich wirklich bei dem oder hänge ich an meinem Zettel und an meinem Block und an meinem Stift? Und ich kann jetzt nicht sagen, wie die ideale Form ist von solchen Gesprächen, ja. Aber ich kann sagen, dass es sich auszahlt, wenn einer das Gespräch führt, der proaktiv beim Menschen ist und der andere wahrnimmt und schreibt, ja. Also, dass der das Gespräch führt, immer ausnahmslos bei der Person bleibt, weil das macht einen Unterschied aus, ob ich jetzt 10 Minuten suche, dann fange ich an zum Schreiben, dann tue ich wieder, lasse mich wieder ein. Wenn ich drinnen bleibe, bleibt auch der Mensch drinnen.
Das stimmt. Also es ist einfach alles wahr, was du sagst. Ich kann mit allem was anfangen. Jetzt ist es so, jetzt haben wir die drei Säulen abgeschlossen, ich habe aber trotzdem noch was ich gerne mit dir besprechen möchte. Die Rolle des Compliance Officers ist nicht in jedem Unternehmen eine Funktion oder eine Rolle, die geliebt ist. Das mag bei uns im Unternehmen anders sein, aber es gibt viele Unternehmen,
da liegt wohl an dir.
Ja, danke. Es liegt auch an meinem Team.
Vielen genau, Dank. Und deinem Lead.
Danke. Es gibt aber viele Unternehmen, da ist das nicht so und da stoßt man als Compliance natürlich sehr oft auf Widerstand. So, jetzt war natürlich die Folgefrage, wie gehe ich mit Widerstand um? Wie kann ich Widerstand am besten, oder wie gehe ich am besten mit Widerstand um, tatsächlich?
Bis zu einem gewissen Grad einmal annehmen. Also Menschen reagieren ja nicht grundlos. Ja, wenn es einen Widerstand gibt, dann gibt es eine Erfahrung dazu. Und manches Mal eine komische Interpretation, wie es zu dem Widerstand kommt. Ja. Aber wenn ich es versuche zu unterdrücken, wird der Druck mehr. Stell dir mal vor, du nimmst einen Ball. Ja, und du druckst diesen Ball unter Wasser. Und du lässt ihn los. Was passiert?
Ich weiß, was passiert.
Schierst richtig über die Wasseroberfläche. Richtig. Umso mehr du Widerstand leistest, umso mehr du da Druck drauf gibst auf diesen Widerstand, was passiert?
Fliegt er höher.
Genau, und genauso ist es auch, wenn du Druck mit Druck versuchst, irgendwie dagegen zu steuern, dann wird irgendwann das Momentum kommen, wo du das um die Ohren fliegt. Das heißt, du musst, warum ist Widerstand da? Ja, weil die Menschen Ängste haben. Und wenn nicht in der Lage ist und die Bereitschaft hat, Ängste wahrzunehmen und zu hören, als Leader und Leaderin, muss man sich immer die Frage stellen, ist er oder sie in der richtigen Position, weil das ist die Verantwortung, die er auch hat. Mhm. Ja, für mich sind die guten Leader und Leaderinnen auch die, die sie diese Ängste und all das, was dazugehört, die Emotionen zulassen können, aber gleichzeitig den Lead halten und sagen, okay, ich sehe das, ich höre das. Nicht alles ist Wunschkonzert, ja, das kommt ja auch dazu. Nur weil ich was her, heißt das ja nicht, dass ich allem nachgehen muss. Ja. Aber ich muss dem Ganzen Raum geben, weil wenn ich ihm nicht Raum gebe, habe ich meistens selber ein Problem mit der Emotion. Und da muss ich bei mir anfangen zum Fragen. Ja.
Aber wie kann ich meine eigenen Stärken und Schwächen erkennen? Wie tue ich da?
Ja, naja, also. Da sind wir wieder dabei. Reflexion. Ich hole immer wen an die Seiten. Ich sage immer, ich habe eine Armada an Coaches an meiner Seite. Ich würde mir sagen, ich würde schon von mir behaupten, ich bin sehr reflektiert, aber ich komme immer wieder an Punkte und Stellen in meinem Leben, in meinen Herausforderungen, in meinen Aufgaben, wo ich merke, okay, da darf ich jetzt nur mal drauf schauen. Da brauche ich jemanden an meiner Seite, der von außen eine Perspektive hat. Ja, und Führungskräfte, finde ich, brauchen jemanden an der Seite, der sie unterstützt, der sie coacht. Das sind ja nicht immer dieselben, die ändern sich auch, weil ich mich ja auch ändere, weil ich ja wachse, reife, weil ich unterschiedliche Herausforderungen habe und da brauche ich unterschiedliche Menschen dazu. Also als Führungskraft brauche ich, oder grundsätzlich, der Mensch wird seine Entwicklungsfelder immer nur durch das Gegenüber erkennen. Der Mensch wird am Du zum Ich, sagt Martin Bubers, was heißt, wenn ich über mich hinauswachsen möchte, wenn ich meine blinden Flecken erkennen möchte, brauche ich jemanden anderen, der draufschaut und der mit mir das reflektiert. Und deshalb brauchen Führungskräfte zwingend jemanden, der sie spiegelt, der ihnen auch Feedback gibt. Und wenn das eine Führungskraft nicht aushält, dann muss ich mal fragen, ist das die richtige Führungskraft für das Unternehmen?
Völlig richtig. Und dazu kommt nämlich nur ein Satz, niemand ist alleine erfolgreich.
Absolut, davon bin ich zu 100% überzeugt. Und was vielleicht auch noch, den Satz, den wollte ich vorher schon mal sagen, aber er ist leider untergegangen. Egal, mit was ich Menschen konfrontiere, ja, egal um welches Thema das geht, ja, und wenn es um Regelbrüche geht oder um harte Themen, ich kann immer die Menschenwürde und den Respekt halten. Und dazu gibt es einen Satz: hart in der Sache, weich zum Menschen.
Absolut.
Ganz klar in der Sache, aber ich sehe den Menschen mit all dem, was er bietet, mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Schmerz, mit seinem Drama, ja, und da muss ich nicht mit Härte dagegen schießen. Und die Menschen, die richtig guten Leader, Leaderinnen, die Menschen, die, also davon bin ich überzeugt, Compliance Officer, die das beherrschen und Compliance Officerinnen, ja, damit ich das auch im Boot habe, die können das. Die können klar sein, absolute Klarheit, um was geht, aber weich zum Menschen.
Super, und da machen wir da jetzt nur mal einen Appell, das müssen nicht immer Juristinnen und Juristen sein.
Genau.
Liebe Leslie, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende angekommen. Also es war,
wirklich?
Es ist eine verrückte Reise. Es ist eine verrückte Reise, weil das diesmal eine ganz andere Podcast-Folge ist. Es ist so, es ist wie eine Therapie fast an der einen oder anderen Stelle. Ja, es fühlt sich aber total gut an. Es ist, wir haben halt nicht über Krisen geredet, wir haben nicht über rechtliche Herausforderungen geredet, wir haben halt über den Mensch geredet. Wir haben heute über zwischenmenschliche Beziehungen geredet. Vielen lieben Dank. Augenhöhe, super. Liebe zum Mensch, super. Also ich glaube, dass ein Podcast, wo es um das Thema Compliance geht, der vertraut auch, dass man sich genau über diese Dinge unterhält. Liebe Leslie, lass dich nur nicht ganz gehen, weil du kennst den. Na, du kennst den. Natürlich nicht. Wir gehen ja im Anschluss nur was trinken. Ja? Also so viel zum Thema Mutmacher, der begleitet uns heute noch ein bisschen. So, liebe Leslie, du kennst es. Zum Abschluss gibt es bei mir immer ein kleines C-Wort. Ja, das ist das Code of C-Word, das C-Wort. Ich darf dich ersuchen, nachdem wir uns schon öfter über Compliance unterhalten haben, nachdem wir heute über die Rolle des Compliance Offices, die Persönlichkeit und zwischenmenschliche Beziehungen geredet haben, was ist Compliance für dich in einem Wort?
Bumm. In einem Wort, Compliance. Menschenliebe, Liebe zum Mensch. Ich bin jetzt einfach so, ich tue es jetzt einfach in eins basteln, ja, weil Liebe zum Mensch geht es ja nicht aus mit, es sind drei Wörter, Menschenliebe. Ja, es ist das, was mich auszeichnet, was ich damit verbinde. Es ist natürlich so viel mehr.
Aber Menschenliebe, Leslie, ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum wir zwar eine Freundschaft haben, ja, weil wir ticken an dieser Stelle auch wieder gleich. Es ist auch Compliance für mich Menschenliebe. Darum sage ich ja immer, in der Weiterentwicklung von Compliance müssen wir über Beziehungen reden und wir müssen über Beziehungsmanagement reden und über die Rolle eines Compliance Officers in Beziehungsmanagement, in diesem ganzen zwischenmenschlichen Getue, in diesem ganzen zwischenmenschlichen Chaos, in diesem ganzen wunderbaren zwischenmenschlichen Handeln. Und da ist natürlich Menschenliebe genau das, was es erfordert für eine erfolgreiche Compliance. Liebe Leslie, ich darf nochmal ganz kurz zusammenfassen, über was wir heute gesprochen haben. Wir wollten eigentlich über die ganz klare Persönlichkeit eines Compliance Officers reden. Ja, wir haben gesagt, wir nehmen uns als kleine Reiseplanung die drei Säulen vor, die Prävention, das Erkennen und das Reagieren. Wir haben ganz viel über zwischenmenschliche Interaktion gesprochen, über Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben über tatsächlich Menschenliebe gesprochen, über die Liebe zum Mensch, über wir haben Bock, mit Menschen zu arbeiten. Es geht darum, Menschen zu hören, zu verstehen, sich auf eine Ebene zu begeben, Menschen zu spiegeln, vor einem Konflikt nicht davonlaufen, sondern den Konflikt auch annehmen. Wir haben darüber gesprochen, dass Leadership die Kernessenz ist, die Schlüsselessenz ist von guter Compliance, weil da ganz viel Zwischenmenschliches passiert. Wir haben darüber gesprochen, was der Unterschied ist zwischen Coaching und Mentoring. In Wahrheit haben wir aber darüber gesprochen, dass ein guter Compliance Officer, eine gute Compliance Officerin, in Wahrheit, es reicht aus, einfach ein guter Mensch zu sein, der oder die Bock hat, mit Menschen zu arbeiten.
Das unterschreibe ich.
Das unterschreibst, wunderbar. Liebe Leslie, es war mir ein Volksfest. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, diese besondere Podcast-Folge mit mir zu machen. Ich hänge an deinen Lippen, ich hänge an deinen Worten. Es ist für mich eine besondere Ehre, dass du bei deinem vollen Terminkalender die Zeit gefunden hast, mit mir diese Folge gemeinsam zu gestalten und den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir tatsächlich so viel deiner Erfahrung, deines Wissens auch mitgeben hast. Vielen herzlichen Dank fürs Dasein und fürs Mitmachen.
Ja, das kann ich ja nur zurückgeben, lieber Martin. Mir geht es ja ganz gleich. Für mich war das halt ein inneres Blumenpflücken. Und wenn ich da einen wertvollen Beitrag leisten darf, ja, und vielleicht auch getan habe, dass Menschen sie auch trauen, dass sie menscheln darf. Nämlich auch so mit dem, ich lasse es zu, dass ich hinspüren darf. Ich lasse es zu, dass ich Emotionen quasi in den Raum auch halten darf, kann, es erlauben kann. Ja, dann freue ich mich riesig, dass vielleicht der eine oder andere jetzt ein bisschen einen Schritt weiter ist.
Das glaube ich ganz bestimmt. In diesem Sinne darf ich mich verabschieden. Liebe Leslie, danke. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie compliant und ein guter Mensch. Ihr Martin Reichetzeler.